Herzlich willkommen zu Leading Tech, dem Podcast von und für CTOs, CDOs und CIOs, quasi von und für die C-Suite in Deutschland. Ich begrüße heute den CTO von Vent.io, Georgios. Herzlich willkommen, schön, dass du heute bei uns bist.
Danke für die Einladung, sehr gerne.
Sehr, sehr gerne. In dem Sinne, vielleicht starten wir damit rein. Kannst du kurz sagen, wer bist du, was machst du?
Genau, ja. Mein Name hast du sogar richtig ausgesprochen. Ich weiß, dass das schwierig ist, Georgios Gekas. Ich komme ursprünglich aus Griechenland, bin aber jetzt seit 15 Jahren hier in Deutschland, habe fast mein ganzes berufliches Leben hier in Deutschland verbracht und ich bin studierter Informatiker. Ich habe Informatik in Griechenland studiert, aber dann auch einen Masterabschluss in den USA gemacht in Sachen Information Networking und Engineering. Und ich brenne eigentlich für diese technischen Themen und für die Engineering-Branche oder Computer-Engineering-Branche. Deswegen habe ich auch so meine Karriere angefangen. Also ich habe als Software-Engineer, Softwareentwickler, wenn du willst, teilweise auch technischer Leiter, angefangen bei diversen Firmen, primär im Finanzdienstleistungssektor, wo ich hauptsächlich auf der Backend-Seite der Dinge Applikationen und Systeme gebaut habe, verteilte Systeme, die eine große Menge an Daten verarbeitet haben, zum Beispiel bei einem Startup, das eine Online-Währungshandelsplattform entwickelt und betrieben hat. Das war die 360T. Und irgendwann mal habe ich dann nach 8 Jahren in denen ich als Entwickler gearbeitet habe, habe ich den Weg zu einer Architekturposition gefunden bei einer Bank. Das war die ING Bank, wo ich dann Advanced Analytics Architect in einem Center of Excellence tätig war. Und dieses Center of Excellence hatte den Auftrag bekommen, Data Science Lösungen innerhalb der ganzen Gruppe dann auszurollen, also innerhalb der ganzen ING Gruppe. Wir waren hier in Frankfurt ansässig, aber wir haben eigentlich international für die ganze Gruppe gearbeitet und da bin ich auch in beruflichen Kontakt mit Themen wie Data Science, Big Data gekommen, wobei ich das schon in meinem Studium angefasst hat, aber zum ersten Mal beruflich, wie gesagt, in Kontakt damit gekommen. Und da musste ich auch als Architekt gewisse Abwägungen machen. Also ich bin auch in Kontakt mit den Entscheidungen gekommen, die man als Architekt machen muss, sodass man eigentlich Lösungen baut, die nicht nur technisch gut und perfekt sind, sondern auch ein bisschen dem Geschäft einen Mehrwert bringen. Also da muss man immer diese Abwägung machen, ne? Für die Business-Seite, weil nicht immer die beste technische Lösung sozusagen auch die am besten geeignet ist für das aktuelle Problem. Und
Spannend.
von dort bin ich dann nach 3 Jahren, nachdem wir eigentlich einige Sachen erreicht haben und das Team dort einen anderen Charakter bekommen hat und sich mehr dem Thema lokal hier in Deutschland gewidmet hat, bin ich zu der Deutsche Leasing gestoßen. Zum Enterprise-Architektur-Team, wo ich auch Enterprise-Architekt geworden bin, hauptsächlich für die Themen Daten- und Informationsarchitekturen, also mehr für die Themen rund um die Datenstrategie und wie man eigentlich aus einer intelligenten Analyse von historischen Datenmengen einen Mehrwert für das Geschäft erzielen kann. Und da habe ich auch den Ayat Honk, aber auch den Tim Bieden gehabt, der ebenfalls hier zu Gast bei euch war, kennengelernt. Die waren auch ebenfalls Enterprise Architect. Wir haben alle zusammen im gleichen Team gearbeitet. Und warum ich das erzähle, weil uns eigentlich eine gemeinsame Geschichte verbindet, insbesondere mit Ayat Hong, der aktuell der Managing oder einer der beiden Managing Directors von Vent.io ist. Und da haben wir als Enterprise Architekten gewisse Digitalisierungsinitiativen angestoßen und beim Vorstand platziert und gezeigt, wie man eigentlich schon einen Mehrwert aus diesen Initiativen oder auch solche Projekten, wenn du willst, auch durch die Platzierung von digitalen Produkten erzielen kann. Teilweise waren die erfolgreich. Wir haben auch viele Projekte in die Wege geleitet, auch diversen Strategien, wie zum Beispiel eine Datenstrategie zusammen mit den Kollegen aus den Bereichen Datenmanagement erarbeitet. Und deswegen haben wir dann nach 3 Jahren den Aufruf bekommen vom Vorstand der Deutsche Leasing, der digitalen Arm sozusagen, der Deutsche Leasing Gruppe aufzubauen und mitzugestalten. Und ja, daraus ist eigentlich die Ventaio entstanden. Und
Okay.
jetzt bin ich dort seit 1,5 Jahren, seit eigentlich dem Beginn dieses Corporate Startups, wenn du willst, in der Rolle des Chief Technology Officers, verantwortlich für das Engineering Team, das eigentlich die Themen Software Engineering, Data Science, aber auch Cloud Engineering oder Site Reliability Engineering, wie wir das neulich dann genannt haben, verantwortlich bin. Und ja, ich helfe dem Ayat Hong, der als Geschäftsführer eigentlich das Ganze, dann das ganze Product Engineering leitet. Ich helfe ihm dabei, diese Mission, die wir ja uns vorgenommen haben, zu realisieren.
Super spannend, sehr gut. Also aus dem großen Corporate jetzt ein eigenständiges Unternehmen rausgebildet, wenn ich es richtig verstehe.
Genau, das ist richtig. Also ein Corporate Startup, das den Auftrag jetzt von der Deutsche Leasing Gruppe oder vom Vorstand der Deutsche Leasing Gruppe bekommen hat, die Digitalisierung der Deutsche Leasing voranzutreiben. Und das machen wir, indem wir uns zweigleisig eigentlich aufstellen. Auf der einen Seite haben wir die Venture und Innovation Kollegen. Das sind die Kollegen, die sich mit der Generierung von neuen Geschäftsmodellen beschäftigen. Sie machen das, indem sie entweder POCs mit Kunden, mit ausgewählten Kunden dann machen in einem speziellen Bereich. Und diese POCs beschäftigen sich da mit der Frage, könnten wir ein Value-Added Service neben dem traditionellen Leasing-Geschäft sozusagen anbieten, also eine Erweiterung des traditionellen Geschäftsmodells machen. Und das stellen Sie dann auf die Probe, so nach dem Motto Lean Enterprise sozusagen, deswegen POC, das heißt in diesem Fall POC. Das ist die eine Methode, die Sie verfolgen. Die andere ist tatsächlich mit Venture Capital. Sie gehen in jungen Startups rein, in den sehr jungen Phasen der Entstehung dieser Startups, also entweder Seed oder Series A mit Kapital, und sie helfen diesen Unternehmen dabei, das Modell, das Geschäftsmodell, das sie eigentlich realisieren wollen, weiter aufzubauen. Das sind die Venture- und Innovation-Kollegen. Sie machen, also
Also
sie,
seid ihr im Grunde auch Venture-Builder oder auch
wir sind
Venture-Capital-Geber?
auch, ja, die Ventaio versteht sich als ein Corporate VC und Tech-Firma. Und ich habe jetzt den einen Teil beschrieben, die Venture Innovation Kollegen, die für den Teil Corporate Venture Capital stehen. Da haben wir auch das Product Engineering, den Product Engineering Bereich, würde ich jetzt sagen, und der Aufsicht von Ayat Hong als Managing Director. Und das sind dann die Kollegen, die, und das ist ganz wichtig, deswegen erwähne ich das, die eigenständig dann die Produkte und digitale Produkte für die Deutsche Leasing Gruppe bauen. Und da haben wir zwei Revenue Streams, wenn du das so nennen magst. Also auf der einen Seite wollen wir die Kunden- und Partnerschnittstelle der Deutsche Leasing machen, also die digitale Ansprache Richtung Kunden und Partner, sei es jetzt eine Mobile App oder ein Portal oder eine Webanwendung oder vielleicht eine API, das uns dabei hilft, das Geschäft weiter zu automatisieren und zu digitalisieren. Andererseits haben wir auch den Revenue Stream Data Science, mit Hilfe dessen wir versuchen, wie ich schon gesagt habe, durch die intelligente Analyse von historischen Datenmengen einen geschäftlichen Mehrwert anzubieten. Also da geht es darum, Predictive Models zu bauen, die dann in einem gewissen Fachbereich ja, diesen Mehrwert dann anbieten.
Hast du ein Beispiel, also im Leasing-Umfeld, was ihr für Predictive Models macht? Also Ist das eher, sage ich mal, Customer Service fokussiert oder ist es sehr Sales Marketing fokussiert, was ihr dort auswertet?
Ja, wir orientieren uns hauptsächlich an die Bedürfnisse der deutschen Leasing erstmal, also im Bereich Product Engineering. Wir öffnen uns noch nicht dem Markt da
Okay.
draußen. Das bedeutet, wir bieten diese Lösungen oder die Dienstleistungen noch nicht anderen Firmen.
Ja,
Erstmal bieten wir
ja.
diese in unserem Mutterkonzern. Und warum erzähle ich das? Weil wir eigentlich, wie ich schon gesagt habe, uns erstmal an die Bedürfnisse der deutschen Leasing orientieren. Und
Ja.
die Use Cases, wir sprechen hier in diesem Bereich von Use Cases, die reichen eigentlich von Use Cases im Marketingbereich über dann Pre-Sales oder Vertrieb oder
Ja.
sogar After-Sales bis hin auch zum Risikobereich. Wir wollen erstmal uns nicht so viel in die Richtung des regulatorischen Bereichs bewegen, weil wir gesehen haben durch einen ersten Use Case, dass diese Themen ein bisschen schwierig sein können, insbesondere wenn sie dann operativ innerhalb eines regulierten Unternehmens platziert werden. Da hat die Aufsicht schon ein starkes Auge drauf und man muss dann immer in der Lage sein, gewisse Sachen zu erklären, was genau jetzt ein Predictive Model macht. Und in diesem Bereich ist es so, dass man eine bessere Genauigkeit über die Vorhersagen bekommt, wenn man fortschrittliche Methoden benutzt, die nicht immer erklärbar sind. Also die sind wie eine Blackbox. Deswegen ist der regulierte Bereich ein bisschen heikel für die Anwendung von solchen Methoden, aber
Ja.
wir verfolgen das weiter. Es ist ein bisschen einfacher, dann einen relativ schnellen Mehrwert aus diesen Methoden zu erzielen, wenn man Use Cases aus dem Bereich Marketing, Pre-Sales oder After
Ja,
Sales findet.
also Time to Market sicherlich da schneller und
Lead-Generierung.
es geht ja auch darum, Schnellboote zu bauen, was auszuprobieren und dann, wenn möglich, positives Feedback einzusammeln oder halt eben zu optimieren und so Lösungen schnell für den Mutterkonzern ins Laufen zu bringen und aber bisher nicht für externe Unternehmen, vielleicht
Bisher
womöglich
nicht.
für irgendwie die internen Abteilungen.
Genau. Und das platziert uns ein bisschen erstmal als ein klassischen Digitalisierungsdienstleister der Deutsche Leasing Gruppe, aber wir haben von Anfang an die Strategie innerhalb der Vent.io verfolgt, dass wir uns produktorientiert aufstellen wollen. Also wir haben immer den Produktgedanken im Sinne, deswegen, und das ist etwas, das wir auch später vielleicht ein bisschen vertiefen könnten, wir widmen uns auch dem Spotify-Modellansatz, wenn es um die Organisation geht. Und alles, was wir dann erstmal machen, wir versuchen das so zu entwickeln und auf, aber auch auszubauen, so dass es am Ende ein generisches Produkt werden kann, was auch anderen dann angeboten werden kann.
Und du hast ja auch schon, auch die Art, wie du rangehst, zeigt ja auch schon, dass ihr relativ self-sustaining seid oder sein wollt. Aber du hast schon eben direkt angefangen mit, wir haben zwei Revenue Streams. Das zeigt ja schon, dass ihr nicht nur als Dienstleister arbeitet, sondern dass ihr in Produkten und in Kunden denkt. Ne?
Genau.
Das finde ich spannend.
Das ist ganz wichtig, insbesondere jetzt für den Product Engineering Bereich, weil wir wirklich ein Profit Center sein müssen. Das bedeutet, wir müssen wirklich profitabel agieren und so aufsetzen. Auch wenn wir eigentlich eine hundertprozentige Tochter der Deutsche Leasing Gruppe sind und man ja uns anhängen kann, okay, die Finanzierung ist schon gesichert. So einfach ist es auch nicht. Natürlich, wir müssen immer wieder beweisen, dass wir über die Kompetenzen, Skills, Ressourcen, aber auch Kapazitäten verfügen, um diese digitale Produkte zu bauen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Also damit will ich sagen, nur weil der Vorstand gesagt hat, jetzt wollen wir die Vent.io ausgründen, jetzt platzieren wir einige interne Mitarbeiter da, die das aufbauen sollen, bedeutet auch nicht automatisch, dass wir die Aufträge bekommen. Ne? Und da müssen wir wirklich auch viel werben, auch manchmal in Vorleistung gehen und zeigen, dass wir das machen können, damit wir dann tatsächlich in der Nahe Zukunft auch Erträge generieren können, ja, für uns selbst.
Ich habe unendlich viele Fragen. Einerseits zu diesem Bereich, aber auch zu dem Venture Building, Venture Capital Bereich. Vielleicht nochmal ganz generisch. Wie ist es denn eigentlich, aus so einem großen Konzern so ein Unternehmen auszugründen? Also, wie lange dauert das oder gibt es da spezielle Herausforderungen oder Vorbedingungen irgendwie, die ihr erfüllen müsst, um sowas zu ermöglichen überhaupt?
Das ist eine gute Frage eigentlich. Und ja, wir sind da durchgegangen. So einfach ist es tatsächlich nicht, aber der ganze Prozess kann beschleunigt werden, wenn man eine klare Vision hat oder eine klare Strategie. Da hat uns natürlich auch die Deutsche Leasing dabei geholfen. Also der Vorstand hat eine klare Idee. Zumindest der ursprüngliche Gedanke war, dass die Vendayo als erstmal nicht reguliertes Unternehmen ausgegründet wird. Das war einer der Hauptgründe, warum man das eigentlich sozusagen auslagern möchte, weil man sich auch oder man die Frage stellen kann, warum hat man das nicht intern bei der Deutsche Leasing Gruppe jetzt also diese Initiative gelassen. Ne? Der Gedanke war dabei, dass man eigentlich sozusagen ein Schnellboot, wie du das auch benannt hast, schafft, das nicht reguliert, ein bisschen ein wegweisende Rolle in der Digitalisierung innerhalb der Gruppe spielen kann. Und diese einfache Entscheidung war maßgeblich eigentlich, wo das Aufsetzen der ganze Organisation, das hat einige Sachen vereinfacht und beschleunigt. Natürlich muss man da durch gewisse dann Strukturen brechen und einige Sachen ein bisschen anders machen, was nicht unbedingt dann dem Mutterkonzern schmeckt, sage ich erstmal. Aber das war ganz wichtig für uns, dass wir eine gewisse Befähigung und Freiheit bekommen, die Sachen so zu gestalten, wie wir das für richtig halten, damals gehalten haben, aber immer noch halten. Und ich bin froh, dass wir wirklich diese Befähigung bekommen haben. Und wir haben schon einige Sachen von Anfang an anders gemacht als der Mutterkonzern, weil wir genau wussten, dass gewisse Sachen auch, was die Einstellung der neue Mitarbeiter, die wir wirklich gewinnen können, oder müssen auch, wir müssen wirklich an Talent kommen, insbesondere im Engineering-Bereich. Da muss man ein bisschen anders herangehen, wie ein großer Konzern mit sozusagen starren und ja, konkreten Strukturen und Prozessen.
Das Thema, genau, Talent Acquisition, super spannend. Vielleicht noch eine Rückfrage auf das Thema wie zu der Ausgründung. Hast du da noch was Spezielles, was ihr ganz anders macht, als vielleicht der Mutterkonzern macht, wo ihr vielleicht mehr Startup seid? Also es gibt ja irgendwie diese zwei Welten.
Operativ meinst du jetzt, wie wir die Themen angehen oder wie soll ich
Zum
dir?
Beispiel, ja, auch.
Also da haben wir erstmal, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, erstmal mutig zu sein. Also das kann man wirklich auf unsere Werte auch sehen. Also wir haben von Anfang an wirklich ein Auge drauf gelegt, dass wir Guiding Principles, so wie wir sie nennen, haben, die wirklich als eine Art Leitfaden für die neue Mitarbeiter, aber auch für die schon vorhandenen dienen. Und eine dieser Werte heißt, wir sollten mutig sein. Das bedeutet, wir sollen neue Wege gehen und wir sollten ein bisschen die alte Welt zurücklassen. Und das ist ganz wichtig, insbesondere wenn es zu der Digitalisierung von gewissen Themen kommt. Insbesondere wenn man ganz lange bei einem regulierten Unternehmen gearbeitet hat und sich an gewissen Strukturen, Prozessen gewöhnt hat. Da sage ich immer auch meinen Entwicklern, meinen Leuten, okay, wir müssen jetzt ein bisschen mutiger sein. Das bedeutet, es gibt nichts, was nicht machbar wäre, selbst für einen Finanzdienstleister. Wir müssen jetzt wirklich schnell vorangehen und wir probieren gewisse Dinge aus. Und dann schauen wir, wie wir diese gewinnbringend eigentlich in den großen Konzern einbringen können. Um ganz konkret jetzt zu sein, mit einem Beispiel, damit nicht auf diese hohe Flugebene jetzt immer wieder spreche, als wir ausgegründet wurden, standen wir vor der Entscheidung, was machen wir mit unserer IT-Infrastruktur? Wir brauchen unbedingt eine IT-Infrastruktur. Wir hatten nichts. Da war die erste Frage an mich als CTO: Was machen wir? Beziehen wir gewisse Dienstleistungen von Mutterkonzernen oder nicht? Die haben letztendlich eine große IT. Aber ich sage nein. Nicht, weil die Qualität der Dienstleistung von der Klasse IT in der deutschen Leasing nicht gut ist, sondern weil wir dann an gewissen Grenzen kommen würden, wenn wir uns daran bedienen würden. Also ich wollte wirklich die Freiheit haben, ich wollte diese Geschwindigkeit haben, die eigentlich auch einem Startup gerecht ist. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen so viel wie möglich eigentlich alleine, wenn es insbesondere darum geht, unsere eigene Infrastruktur, unsere Marke aufzubauen, die Domäne, die Kollaboration tut. Wir brauchen unbedingt jetzt die Office-Applikationen zum Beispiel, die E-Mail, damit wir miteinander kommunizieren können, eine Videokonferenztechnologie. Und da habe ich gesagt, ganz offen, ne, wir machen das alles alleine. Und dann war die nächste Frage zum Beispiel, okay, und wo machen wir das? Woran orientieren wir uns? Sollten wir jetzt uns vielleicht an einen klassischen IT-Infrastrukturanbieter wenden, also vielleicht eine On-Prem-Welt wieder schaffen für uns? Sollten wir vielleicht die Server selbst kaufen und irgendwo in einen Keller setzen und das alles selbst aufbauen? Nein, auch hier ganz klar. Wir brauchen die Cloud. Wir sind erstmal als nicht reguliertes Unternehmen auch ausgegründet, was gewisse Sachen vereinfacht. Aber auch wenn es zum Thema Betrieb kommt, was uns dann im Bereich Regulatorik platzieren würde. Und das ist etwas, das wir jetzt immer wieder diskutieren, wie wir das Thema angehen sollen, ob wir eigentlich die Lösungen, die wir bauen, selbst betreiben sollen. Selbst dann werden wir eine Lösung finden, wie wir diese Lösungen in der Cloud betreiben. Deswegen habe ich gesagt, von Anfang an Cloud, weil das eigentlich das richtige Tool oder Werkzeug ist, wenn du willst, wenn ich das so nennen darf jetzt, das uns in der Position bringen würde, eigentlich schnell zu agieren und relativ modern Applikationen zu bauen. Ne? Und das ist etwas, das wir wirklich grundlegend anders machen, als der, um zurück auf deine Frage zu kommen, als der Mutterkonzern, also die Deutsche Leasing. Weil es da gewisse Vorgaben gibt, die mal vor vielen Jahren definiert wurden, die nicht mehr hinterfragt werden. Wir haben uns unabhängig davon gemacht und wir gehen unseren eigenen Weg und für uns steht erstmal die Geschwindigkeit in erster Rolle, aber immer mit einem besonderen Augenmerk auf die Qualität auch, weil am Ende, und das ist etwas, das uns von anderen Startups da draußen differenziert. Und das sorgt manchmal auch für Unverständlichkeit, würde ich sagen, bei den Entwicklern. Also wir wollen wirklich uns um die Qualität der gelieferten Ergebnisse kümmern. Das bedeutet, alle diese nicht funktionale Anforderungen im Engineering-Bereich wie Security, Resilienz, Stabilität, Performance, die sind bei uns wirklich ganz oben in der Liste der Prioritäten, weil wir am Ende wissen, auch wenn wir ein nicht reguliertes Unternehmen sind, dass wir Lösungen für einen Finanzdienstleister bauen, welche reguliert ist. Und da muss man wirklich eine Antwort auf alle diese Themen haben.
Spätestens dann, wenn man so ein Produkt verkauft oder es integrieren möchte, dann muss man soweit sein.
Genau. Also auf der einen Seite schnell sein, was uns ein bisschen von der deutschen Leasing differenziert, aber durch die Erfahrung, die wir, die ich durch all diese Jahre in Corporates gesammelt habe, und aber auch meine Principal-Ingenieure versuchen immer wieder auf die wichtigen Merkmale der Applikationen zu achten. Und Security by Design ist bei uns oberste Gebot.
Ja, fantastisch. Sehr gut. Wie das für die neuen Mitarbeiter ist, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Mich würde mal interessieren, wie das ist für die Kollegen, die ihr mitgenommen habt aus dem Corporate zu Vent.io in eine Startup-Atmosphäre, wo ja auch, wie du sagst, eigentlich das gesamte Office-Tooling auch neues ist. Ich weiß nicht, ob das dann auch ein Slack ist oder, ne, aber es sind auf jeden Fall auch andere Tools, die benutzt werden für Kommunikation, Kollaboration, Entwicklung jedenfalls. Ja, wie war das für die?
Ja, so schwierig war das gar nicht eigentlich am Ende. Also der Umstieg war relativ sanft, würde ich sagen, zumal wir eigentlich mit technisch affinen Leuten zu tun haben. Also die Leute, die mitgekommen sind, brennen auch für diese Themen. Also dass wir sind Leute, die selbst wenn sie eine sehr langjährige Erfahrung in der IT haben, immer noch modern und cutting edge sozusagen denken, und die finden sofort ihren Weg auch in einem neuen Toolset. Also für den Engineering-Bereich war das nicht so schwierig. Die haben das auch mitgestaltet letztendlich. Die waren dabei bei der Entscheidungsfindung zusammen mit mir. Und dann für manche andere Kollegen, die jetzt nicht so technisch affin sind oder nicht genau im Bereich Engineering tätig sind, insbesondere für die zum Beispiel für die Geschäftsführungsassistentin oder für einige Venture und Innovation Kollegen, war das am Anfang ein bisschen anders, aber wir haben dann gesehen, dass der Umstieg auch relativ sanft und schnell erfolgt ist. Da muss man ein bisschen die Kollegen unter den Arm greifen und ihnen das zeigen. Aber wir haben auch von Anfang an gesagt, wir im Engineering-Bereich, obwohl wir eigentlich sozusagen kein Service Desk anbieten für die eigenen Kollegen, also jeder muss eine gewisse Eigenständigkeit sozusagen mitbringen. Also man muss ein bisschen wie unternehmerisch denken und selbst nach Lösungen finden. Selbst wenn wir das predigen und leben wollen, sind wir immer hilfsbereit im Engineering-Bereich, und wenn ein Kollege von uns Hilfe braucht, dann sind wir da um, mit Rat und Tat, um ihm oder ihr dabei zu helfen. Und so hat das irgendwie relativ gut geklappt.
Ich habe so darüber nachgedacht, weil weiß nicht, wie groß der Share von, sag ich mal, alten Hasen, quasi die intern mitgekommen sind
Nicht
und
so groß.
Neuhires sind. Weil am Ende denke ich mir, ist es aber auch gut, Leute dabei zu haben, die den Konzern doch kennen, damit man eben diesen Fokus nicht verliert, eben diese Qualitätsansprüche an spezielle Bereiche oder auch vielleicht auch Schnittstellen kennt, ne, und oder auch die richtigen Leute kennt, um auch das Marketing letztlich auch zu machen. Also da mal so die Folgefrage, wie viele sind denn da, sag ich mal, aus dem alten Kontext mitgekommen, und wie viele habt ihr jetzt neu aufgebaut?
Damals sind sieben Kollegen inklusive mir mitgekommen, also drüber gegangen, um die Venture aufzubauen. Mittlerweile sind wir um die 22, 23 Leute, inklusive der Werkstudenten, die wir haben. Also der Anteil ist jetzt nicht so groß. Immer noch aber ein gesunder Anteil, der notwendig ist, um genau das zu erfüllen, was du gesagt hast. Also ein bisschen den Kontakt zu der deutschen Leasing aufrechtzuerhalten und auch dieses Wissen oder diese Erfahrung mitzubringen, die jemandem dabei hilft, die richtigen Abwägungen dann zu machen, zu wissen, ja, frischen Wind, komplett alles neu machen, aber auch der deutsche Leasingbedürfnisse gerecht zu werden.
Ja, das ist ganz lustig. Wir haben ja im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, wie Multikulti unsere Teams sind, und auch das ganz witzig, DVC auch gerade nur 20 bis 25 Leute hat mit deutsch und nepalesischem Standort. Ganz, ganz witzig, nur ganz anderes Setup. Aber jetzt auch nochmal zu diesem spannenden Thema, eben auch diese Talente zu finden, diese neuen Leute, die auch diesen frischen Wind da nochmal mitbringen und auch motiviert sind, in dem Kontext was aufzubauen. Da hast du gesagt, hast du dir auch viele Gedanken gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Von Anfang an eigentlich, zusammen auch mit Aya Tong, dem Managing Director, haben wir dann einen Plan erarbeitet, und da muss ich sagen, der hatte auch die richtige Strategie. Der hat von Anfang an eigentlich von Employee Experience gesprochen. Man schuldet ihm und dem anderen Managing Director, dem Sven Siering, das eigentlich, also diesen Gedanken. Und Employee Experience ist genau das, was der Name eigentlich sagt. Aus dem Englischen übersetzt so viel wie Mitarbeitererlebnis. Also es geht eigentlich um die richtigen Rahmenbedingungen innerhalb des Unternehmens zu schaffen, die den Mitarbeitern dabei helfen, sich wohl zu fühlen, ne? Egal wo sie sich befinden, ne? Also am Arbeitsplatz, egal ob dieser Arbeitsplatz jetzt im Büro ist oder im Homeoffice oder vielleicht unterwegs, wenn man reist, wobei wir nicht so viel Reisetätigkeit haben. Wir haben dann von Anfang an gesagt, ja, wir brauchen eigentlich die richtige Kultur, die diese Leute ansprechen kann. Es wird nicht nur einfach so getan, indem man eigentlich die richtigen Technologien nur da hat, wobei das auch ein wichtiger Faktor ist. Oder vielleicht Snacks und Getränke, alkoholisch oder nicht alkoholisch im Büro hat, sondern die ganze Reise beginnt ziemlich früh und zwar bei der Ansprache Richtung potenzielle Kandidaten. Deswegen setzen wir eigentlich ganz früh da an. Und die ganze Employee Experience fängt bei uns selbst beim ersten Interview während des Bewerbungsprozesses an. Als konkretes Beispiel, wir gehen sehr respektvoll um mit potenziellen Kandidaten und im ersten Gespräch geht es eigentlich nicht so viel darum, den Kandidaten zu befragen, was er oder sie kann oder was mitbringt, sondern wir werben eigentlich für die Ventaio und versuchen uns selbst zu verkaufen. Und wir bringen auch einen Foliensatz mit, genau die Mission, Vision und den Purpose auch der Firma erklärt und wie wir aufgestellt sind, was genau uns ausmacht, wie wir das machen wollen. Das gibt einen guten Überblick über die Ventaio, weil man auch bedenken muss, die Ventaio existiert nicht so lange im Markt. Also wir sind relativ unbekannt, das ist kein Geheimnis. Ja? Und ich glaube, das ist nur fair, wenn der Gegenüberstehende eigentlich ein bisschen miterfährt oder erlebt, wobei bewirbt man sich jetzt aktuell und was ist genau der Purpose dieser Firma. Und ich muss eingestehen, das kommt ziemlich gut an. Das sehen wir auch bei den Kandidaten. Die werden ein bisschen mit vielen Informationen vielleicht beim ersten Interview bombardiert. Wir versuchen das ein bisschen kurz zu halten, aber trotzdem ist es nur fair und gut. Und ich habe auch bei einigen Firmen gearbeitet und ich hatte bisher bei keiner dieser Firmen so eine Präsentation oder Vorstellung der Firma und der Strategie, die sich dahinter verbirgt. Und das ist etwas, das, ja, wie gesagt, ich aus anderer Seite, jetzt aus der Seite des Unternehmers oder des Arbeitgebers sozusagen miterlebe und ja, das ist gut.
Also ich muss echt grinsen, wenn du das erzählst, weil ich kenne das natürlich nur zu gut, von einem kleinen Team, ein kleines Team in der IT-Branche aufzubauen, wo Fachkräfte rar sind und wo man sich doch dann im ersten Gesprächen wirklich sehr stark verkauft und eben auch zeigen muss, wer man ist und was man kann und wo man hin will. Und wo auch, ja, es um mehr geht als nur die Technologien und irgendwie den Namen des Arbeitgebers,
Genau.
ne, sondern auch, wo Werte wichtig sind, wo die Kollegen wichtig sind, die Produkte wichtig sind. Also, finde ich voll begeistert. Ja. Klasse.
Dazu braucht man auch natürlich die richtigen Technologien. Also Technologie ist auch ein Faktor, um diese jungen Talente oder auch ältere Talente, weil man auch die Erfahrung,
Ja.
die berufliche Erfahrung immer braucht, anzulocken. Wir werden auch immer befragt in diesen, während dieser Interviews oder von potenziellen Kandidaten, was genau unsere Strategie ist und welche Tools wir benutzen. Und ich muss ehrlich auch eingestehen, es gibt welche, die dann auch abspringen, wenn sie hören, dass das Toolset oder die Technologien nicht ihnen passen. Das passiert auch. Und nicht, also einmal ist es schon passiert, muss ich ehrlich eingestehen, was ich auch nur fair finde, dass jemand so ehrlich ist und das direkt sagt. Dass das ganze Setup vielleicht ihm nicht passt. Technologien sind eigentlich immer gut, aber was wichtiger ist, ist, dass man den Eindruck vermittelt, das ist eines meiner Mottos eigentlich, dass man weiß, wovon man spricht, dass man eigentlich immer gut erklären kann, warum gewisse Entscheidungen getroffen wurden. Man kann das nicht immer jedem gerecht machen. Ne? Also das ist auch eine der Herausforderungen eines CTOs. Man muss immer eine gewisse Strategie erarbeiten, definieren, aber auch dann am Ende technische Entscheidungen treffen. Man überlässt das auch dem Team, aber wenn man keinen Konsens erreicht, muss man dann als letzte Instanz gewisse, dann also wegweisen, zeigen, wie das gemacht werden soll. Und obwohl man vielleicht mit gewissen Sachen nicht einverstanden ist, also ich spreche jetzt von der Mannschaft, von gewissen Ingenieuren, die dann sagen, ah, das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Man sieht, dass wenn man das ihnen dann erklärt, Kommunikation ist ganz wichtig dabei, was die Hintergründe waren, die Rahmenbedingungen, und man wirklich das technisch begründen kann und faktenbasiert, dass sie das dann verstehen und dann auch natürlich mitgehen und mitmachen, ne? Weil die Leute wollen einfach abgeholt werden. Und das ist ganz wichtig. Und ich sage das immer wieder auch meinen Senior-Kollegen Ingenieuren oder den Principals auch Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Immer habt es bitte nicht leid, immer wieder zu vermitteln, warum wir gewisse Sachen gemacht haben und warum wir gewisse Sachen machen, weil
Ja.
das muss immer wieder vermittelt werden, ne? Und es ist uns vielleicht klar, also den einzigen wenigen, die von Anfang an dabei waren, aber nicht immer allen.
Ja.
Und somit holt man die Leute ab und die fühlen sich auch sozusagen, ja, involviert, im gesamten
Ja.
Prozess. Und man schafft auch das viel ersehnte Alignment auf der Strategieebene,
Ja.
also dass die eigenen Bedürfnisse eines Individuums sozusagen sich dann mit der Strategie der Firma übereinstimmen.
Super spannend. Sehr interessant. Wie rekrutiert ihr? Wie kommt ihr an Talente, wenn ihr ja doch noch nicht so bekannt im Markt seid? Mein erster Gedanke war jetzt, na, ihr habt es natürlich aus der Muttergesellschaft, ein riesen HR. Oder ihr macht euch ja recht unabhängig. Wie macht ihr
Ja. Aber das ist eigentlich ein guter Punkt. Darauf kann ich eingehen ein bisschen, ja. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das einigermaßen oder hauptsächlich eigenständig machen. Also wir versuchen das durch das Aufbauen dieser Employee Experience, was eine Reise ist und kein Projekt, das ein Ende hat. Also wir versuchen das immer wieder zu verbessern und durch eigene Kräfte jetzt, durch aktives Ansprechen und aktives Recruiting selbst zu machen. Da muss ich eingestehen, wir haben keine riesen HR-Abteilung bei uns in der Vent.io. Im Moment werden wir von einer Werkstudentin dabei geholfen, das zu machen. Sie macht aber einen sehr guten Job. Wir werden auch von der HR-Abteilung, der Deutsche Leasing, einigermaßen unterstützt. Aber da wir unseren eigenen Weg da gehen wollen und wir sehen, dass manche Prozesse, die dann von der Deutschen Leasing eingesetzt werden, uns nicht passen oder nicht die entsprechende Geschwindigkeit mitbringen, damit wir dann an Talent kommen, weil manchmal ist es nur eine Frage von wenigen Tagen, ob wir jemanden gewinnen oder nicht, weil er prompt, wenn wir jetzt uns ein bisschen mit unserer Entscheidung verspäten, die vielleicht auch positiv ist, er prompt einen anderen Job sofort gefunden hat und ein Angebot unterschrieben hat. Deswegen versuchen wir das durch aktives Ansprechen von uns selbst über die sozialen Medien und berufliche Netzwerke, wie zum Beispiel LinkedIn und Xing, zu machen. Wir haben auch diverse andere Modelle probiert, wie zum Beispiel HR as a Service. Also das ist etwas, wo man eigentlich bei diesem Modell lagert man das komplette HR aus und es ist nicht sozusagen ein Geschäftsmodell, das kommissionsabhängig oder kommissionsbasiert ist, sondern man bezahlt einen gewissen Betrag monatlich und jemand übernimmt eigentlich eine andere Firma
Ah,
sozusagen
spannend.
das Hiring für dich. Wir haben keine gute Erfahrungen damit gemacht, muss ich ehrlich eingestehen. Aber ich weiß nicht jetzt unbedingt, ob das daran lag, dass das Modell nicht gut funktioniert oder ob es daran liegt, dass wir eigentlich in einem hart umkämpften Markt agieren. Ne? Das ist ein sehr harter Bereich, also gewisse Rollen sind sehr schwierig zu besetzen, insbesondere die Site Reliability Engineers oder die Cloud Engineers. Am Anfang hatten wir Angst vor der Data Scientist, dass wir eigentlich nicht genug Data Scientists finden. Aber dann haben wir relativ schnell erkannt, dass eigentlich diese Generalisten, die sich jetzt ein bisschen Site Reliability Engineers nennen oder Cloud Engineers, System Engineers, dass sie eigentlich sehr schwer zu finden sind und dass man wirklich hart für diese Rollen kämpfen muss. Im Prinzip versuchen wir, mehr oder weniger ein bisschen von allem jetzt, also wir haben auch einen Headhunter, der uns dabei unterstützt, an diese Talente zu kommen. Es ist aber relativ schwierig. Sobald wir den ersten Kontakt aber gemacht haben, dann sehen wir, dass wir die Leute wirklich gewinnen können. Also der erste Kontakt ist immer das Schwierigste. Da sehen wir, dass wir da viele sozusagen potenzielle Kandidaten verlieren, also den überwiegenden Anteil davon. Sobald wir aber wirklich den nächsten Kontakt hergestellt haben und wir ins erste Gespräch kommen, dann sind wir relativ gut dabei, den Kandidaten, den potenziellen
Ja.
Kandidaten dann für unsere Stärken und für unser Unternehmen zu überzeugen.
Ja, also habe ich aus meiner Erfahrung auch genauso erlebt. Das sage ich auch immer. Wir müssen nur mal mit Leuten ins Gespräch kommen und dann sind wir überzeugend. Und das klingt bei euch genauso, also von Kultur über
Ja.
Werte und Vision, dass man dann die Menschen auch begeistern kann. Ja. Wir hatten es eben schon kurz über Technologien. Du hast jetzt auch angesprochen, Cloud und so weiter. Kannst du, darfst du darüber sprechen, was ihr für ein Tech-Stack mitbringt?
Natürlich darf ich das, ja. Wir sind eine Cloud-Born Company, von Anfang an. Das habe ich auch vorhin erzählt, als wir vor dieser Entscheidung standen.
Ja.
Das bedeutet nicht Cloud-fest wie bei anderen Unternehmen, sondern ja, wir hatten eigentlich den Luxus der Wahl sozusagen von Anfang
Ja.
an. Wir existieren nicht so lange. Deswegen sind wir komplett in der Cloud. Die einzige wirklich Hardware, die wir besitzen, selbst sind unsere Laptops und Handys, nichts anderes. Und ein Drucker, den wir im Büro haben, der kaum benutzt wird. Heutzutage, ich weiß nicht, ob man das erwähnen darf, wegen Nachhaltigkeit oder sowas, aber die Kollegen wollten das, okay, wir haben dann einen gekauft. Und wir benutzen im Moment ausschließlich die Microsoft Azure Cloud, also unser Cloud-Anbieter. Das Thema Multicloud ist immer noch relevant für uns. Im Moment befinden wir uns aber noch nicht in diesem Punkt, wo wir sagen, okay, wir können oder wollen Kapazitäten sozusagen und
Skills
Zeit
auch.
investieren, um genau ein
Ja.
bisschen uns da in die Breite aufzustellen. Aber das Thema wird uns auf jeden Fall in der nahen Zukunft beschäftigen, weil man auch gewisse regulatorische Themen dann angehen muss dadurch, ja,
Ja.
durch die Multicloud-Strategie, also eine Exit-Strategie,
Ja.
damit, und man darf sich nicht so viel abhängig von einem Cloud-Anbieter nur machen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt in der Microsoft Cloud. Wir sind ganz zufrieden bis jetzt durch das Angebot. Ich persönlich, sowohl ich als auch alle anderen Ingenieure, die wir einstellen, aufgrund unseres Technologiestacks, den ich gleich da auch
Ja.
weiter erzählen werde, kommen aus der Open Source Welt und deswegen ist diese Symbiose von Open Source und Microsoft ein bisschen widersprüchlich erstmal, weil Leute, die aus der Open Source Welt kommen, sich erstmal an AWS, also an Amazon,
Ja.
wenden.
Ja.
Aber wir haben uns ganz aktiv und bewusst für die Microsoft Azure Cloud entschieden aus diversen Gründen. Zuletzt auch, weil die deutsche Leasing das auch in Betracht zieht, beziehungsweise auch schon entschieden hat, wenn sie dann ein Cloud-Tenant oder eine eigene
Ja,
Public-Cloud-Infrastruktur
ja.
aufbauen werden, die werden das in der Microsoft Azure machen und das würde dann die Integration der beiden Infrastrukturen
Hat
vereinfachen. Das
man
war
auch
einer
schon
der
mal
Gründe.
viel Prüfung
Ja.
gespart, wenn man das auf einer Seite macht,
Genau,
ja.
genau, genau. Darüber hinaus, von den einen Revenue Streams, zum Beispiel für die Software Engineers, da wo wir diese Kunden- und Partnerschnittstelle entwickeln, wir sind mit React unterwegs,
Ja.
auf der Frontend-Seite, und Bootstrap. Für die Backend-Seite setzen wir viel auf Java und als Framework für die Entwicklung von Enterprise-Applikationen benutzen wir dann Spring, das Spring
Ja.
Boot oder das Spring Framework generell. Im Bereich Data Science setzen wir viel auf das Datenverarbeitungsframework namens Spark und die Firma, die sich dahinter verbirgt, also Databricks. Wir
Ja.
haben unsere ganze analytische Plattform auf Basis von Databricks gebaut und da muss ich sagen, wir sind wirklich gut zufrieden damit, weil sie viele Funktionen out of the box anbieten, die für uns wirklich maßgeblich sind, um nicht nur einfach Data Science Aktivitäten umzusetzen, sondern auch den Weg, diese Produkte, die wir da bauen, oder der prädiktive Modellen in die Produktion zu finden. Das ist eine vollumfängliche Entwicklungsumgebung, die uns das Leben wirklich erleichtert, auch wenn es zu den regulatorischen Themen
Ja.
dann kommt.
Ja.
Ansonsten für die Kollaboration-Tools, wir benutzen ganz stark M365. Liegt nah auch wegen der Microsoft
Ja.
Azure als Cloud-Anbieter. Für die Code-Versionierung setzen wir auf GitHub. Auch für die CI/CD-Pipelines
Ja,
setzen wir weiterhin auf GitHub. Und GitHub lässt sich sehr gut eigentlich mit den Diensten auf der Azure Cloud integrieren. Also dann bekommt man auch viele Sachen out of the box. Also da sehen wir schon eine gewisse Geschwindigkeit, die wir erlangt haben, indem wir eigentlich uns dafür entschieden haben. Was sonst? Und dann gibt es auch eine Reihe an anderen Tools, die wir benutzen. Also zum Beispiel Crunchbase für die Investment Managers, Miro für das Design Thinking oder für kreative Workshops. Ja, ich glaube, ich habe fast alles erwähnt.
Ich bin echt begeistert, weil das klingt so, wie wir als Dienstleister eben auch modern entwickeln würden. Die Azure DevOps Umgebung ist mittlerweile auch recht beliebt geworden. Aber zum Beispiel über GitHub, das sieht man sonst in Konzernen nicht. Gut, jetzt seid ihr auch kein Konzern, aber ich mache immer so den Vergleich. Das hört sich wirklich gut an. Du hattest auch am Anfang erwähnt, dass ihr Apps entwickelt oder entwickeln wollt. Habt ihr da auch schon Stack festgelegt? Mobile Apps, macht ihr das?
Noch nicht, noch nicht.
Okay,
Also
deswegen
das
hattest du
steht in
es.
der Plan, aber noch nicht, ja. Da ist die Frage, wie wir das machen wollen, ob wir vielleicht auf React Native als plattformunabhängige sozusagen Sprache setzen oder direkt auf native Apps gehen, aber wir machen das noch nicht. Ja.
Ja, da bringe ich ja immer Flutter ins Spiel. Das ist ja unsere Spezialität. Sicherlich nicht in jedem Kontext sinnvoll, aber auch immer mächtiger mittlerweile. React natürlich. Super. In dem Sinne hätte ich noch eine Frage, weil du es am Anfang schon mal angesprochen hattest, und zwar in Richtung Spotify-Modell, Richtung Organisation. Kannst du da nochmal drauf eingehen, weil das vielleicht auch für unsere Zuhörer, Zuschauer interessant ist, wie Spotify oder wie ihr das jetzt heute macht?
Ja, gerne. Also ich kann nicht wirklich behaupten, dass wir jetzt Spotify vollumfänglich umsetzen. Wir sind auch nicht so groß, um das wirklich in voll skaliert zu erleben. Wir orientieren uns aber an den Grundgedanken von Spotify. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes als produktorientiert zu denken. Ja? Also ich will keine Silos jetzt bauen in meiner Organisation im Engineering-Bereich, wo jedes Team für sich alleine arbeitet, sich den einzelnen Themen widmet. Dann jeder Mitarbeiter zum Beispiel vielleicht anhand eines Backlogs jetzt Tasks oder Items abarbeitet und nicht genau sozusagen nach links und rechts umschaut, um das große Ganze zu betrachten. Also diese Grenzen, diese sozusagen unsichtbare Grenzen zwischen Teams will ich von Anfang an gebrochen haben. Deswegen finde ich, dass in der modernen Welt nur der produktorientierte Gedanke funktionieren kann. Und das bedeutet nichts anderes als eigentlich, man hat ein Produkt, man hat die Vision über ein Produkt, man definiert seine Anforderungen, man muss einen guten und starken Product Owner auch dabei haben. Im Moment kommt dieser Product Owner, diese Leistung von der Deutsche Leasing, also unser Auftraggeber. Und dann schaut man sich diese Anforderungen an und sagt, okay, was brauche ich an Kompetenzen, damit ich eigentlich am Ende das Produkt, genau dieses digitale Produkt, auf die Beine stellen kann und auch bis zur Produktion. Und das ist normalerweise nicht nur eine Rolle oder wenige Rollen wie Softwareentwickler, sondern man braucht auch dann SREs oder System Engineers, Cloud Engineers, vielleicht auch ein Data Scientist, der ein bisschen Beratung leistet rund um die Themen Datenanalyse, auch wenn es zum Reporting kommt oder Data Engineers. Und man setzt alle diese Kompetenzen in einem virtuellen Team, wenn du es magst, zusammen und alle zusammen arbeiten entlang eines Ziels. Und das ist das Produkt. Und sie verantwortet das Ende zu Ende. Das bedeutet von der Anforderungserfassung über die Entwicklung bis hin zur Produktion. Das ist wirklich meine Vision, die ich gerne umsetzen würde. Wir sind noch nicht da, aber wir arbeiten wirklich stark daran. Und ich sehe, auch wenn ich am Anfang ein bisschen Widerstand selbst von der Mannschaft bekommen habe, dass das vielleicht nicht das richtige Modell wäre, dass selbst die Belegschaft, die Mitarbeiter selbst auf die Idee kommen, miteinander da zu kommunizieren und zusammen für ein Produkt zu arbeiten. Und sie sehen selbst die Notwendigkeit eigentlich dieses Konstrukts. Das bedeutet dann, du hast diese Verticals, wie das heißt, also das sind die Produkte, die einzelnen Produkte, das kann ein Portal sein, das kann dann vielleicht ein Data Science Modell sein, also ein Vorhersagemodell im Bereich, keine Ahnung, Wartungskosten, das kann eine Applikation sein und da drin setzt du alle diese Kompetenzen, die du dafür für diese Entwicklung brauchst. Und diese Kompetenzen kommen aus den horizontalen Streams oder Teams, die sich Chapters nennen. Also du hast ein Chapter dann für Software Engineering, dann hast du ein Chapter für Data Science, dann hast du ein Chapter für Site Reliability Engineering und es gibt pro Chapter dann ein Chapter Lead eigentlich sozusagen die disziplinarische Führung dieser Leute übernimmt, aber auch die Dienstpläne macht, also die Ressourcen Allocation oder sowas. Wir sind noch nicht so groß, dass wir behaupten können, wir können genau diese Organisation, diese Matrix-Organisation umsetzen, also nach Produkten und Chapters. Uns fehlen lediglich die Chapters. Eigentlich sind jetzt im Moment alle Mitarbeiter gesammelt unter mir. Aber die erste Produktorganisation haben wir und die Leute sind wirklich Produkten zugewiesen. Und das vereinfacht natürlich auch dann die Umsetzung des DevOps-Gedankens, weil DevOps bei einem regulierten Unternehmen ein heikles Thema ist, weil man immer in regulierten Unternehmen von Funktionstrennungen spricht. Ja? Also na, die Regulatoren kommen aus einer Welt, die ein bisschen anders ist als die Technik und sie sagen, ja, ich will nicht, dass die Leute, die zum Beispiel diese Applikation entwickeln, auch gleichzeitig die Applikation betreiben oder zumindest die Freigabe erteilen, damit diese Applikation dann in Produktion gehoben wird. Ja? Indem du aber sozusagen diese produktorientierte Teams baust und du sagst, okay, jetzt gibt es eine eingeschränkte Anzahl an Mitarbeitern mit gewissen Kompetenzen, die diese Applikation Ende zu Ende verantwortet. Ja? Aber nicht alles. So wie in der alten Welt, wo du eigentlich ein Entwicklungsteam hattest für alles und ein Betriebsteam für alles. Dann kannst du, oder es gibt gute Chancen, eigentlich durchzukommen. Ich hoffe, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn irgendwelche Aufsichter da draußen mich jetzt hören. Aber ich glaube, man muss in diesen Dialog einsteigen, diese Diskussion haben, damit auch regulierte Unternehmen diesen tatsächlichen DevOps-Gedanke dann umsetzen und DevOps nicht nur bei der Umsetzung von oder ja, bei der Umsetzung von gewissen Tools bleibt. Weil DevOps für mich nicht nur der Einsatz von gewissen Tools ist, sondern tatsächlich ein Kulturwandel.
Phänomenal. Also ich danke auch, dass du es nochmal so erklärt hast, was eigentlich das Spotify-Prinzip ist in der Organisation. Ich denke, seid ihr auf einem guten Weg. Ich habe eben schon so ein bisschen auf die Uhr geschaut. Wir reden schon recht lange. Super spannendes Gespräch. Ich würde zu meinen drei Standardabschlussfragen kommen. Das erste, du hast eben schon deine Vita ein bisschen beschrieben. Hast du einen Tipp, ob es ein Technologietipp ist oder, sag ich mal, ein Tipp an junge Aufstrebende, die auch in Richtung CTO da sein wollen, auf was vielleicht zu achten ist oder was du gelernt hast auf deiner Reise?
Ja, ich hätte einen Tipp, der mag vielleicht einfach klingen, aber ist für mich wirklich wegweisend. Also, ich kann jungen, aufstrebenden Menschen nur raten, die eigentlich im Bereich Technologie und Engineering aktiv sein wollen und vielleicht sich den Weg bis zum CTO erarbeiten wollen, dass sie am Anfang ihrer Karriere wirklich technisch bleiben sollen. Wirklich, das ist ganz wichtig. Man muss wirklich das, was ich sage, immer an die Tasten hauen können. Ne? Man sollte nicht wirklich geblendet sein von diesem Karrieren, Zwang, von diesem Karrierezwang sozusagen, weil manchmal das auch mit höheren Gehaltserwartungen verbunden wird. Das wird mit der Zeit alles kommen. Es gibt heutzutage auch einen Wandel da. Wir sehen ihn schon, wo die Fachexperte, wirklich die wirklich gute Fachexperte, manchmal auch mehr bezahlt werden als ihre eigenen Chefs. Und ich finde, dass das wirklich ein gutes Signal ist und der richtige Weg. Aber am Anfang der Karriere muss man wirklich technisch bleiben, sich gute Projekte aussuchen, die jemandem dann die notwendige berufliche Erfahrung geben, um später in seiner Laufbahn oder ihrer Laufbahn dabei helfen, eigentlich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und zwar manchmal auch per Intuition, weil es nicht die eine richtige oder falsche Entscheidung gibt. Es gibt viele Optionen, die man dann einsetzen kann. Und da ist, wo diese Intuition aus der Berufserfahrung und Lebenserfahrung kommt, um genau zu sagen, ja, ich glaube daran, das sollten wir jetzt machen. Also technisch bleiben und der Rest wird kommen. Und natürlich, wie gesagt, gute Projekte aussuchen und unbedingt auch einen Mentor aussuchen. Ich hatte das Glück eigentlich, dass ich neben guten Leuten dieses Handwerk gelernt habe. Also natürlich habe ich das auch studiert, aber es ist ganz wichtig, dass man das auch beruflich ganz praktisch dann miterlebt. Also einen Mentor aussuchen, der die richtige Tipps gibt, und zwar nicht nur fachlich und technisch, sondern auch ein bisschen karrieretechnisch sozusagen, und jemandem dabei hilft, ein bisschen durch Prozesse und großen Unternehmen auch zu navigieren.
Super, super. Waren sogar zwei Tipps. Also
Ja.
technisch sein am Anfang und guten Mentor mitbringen
Genau.
oder dabei haben auf der Reise. Super, vielen Dank. Dann möchtest du noch etwas promoten? Irgendwas, eine Seite, eine Veranstaltung, irgendwas zu Vent.io, wo man euch findet zum Beispiel?
Man kann uns online finden auf unserer Webseite vent.io. Also unser Name enthält eigentlich auch unsere Domäne. Es gibt viele, die denken,
Smart.
ja genau, das war damals gut und wir wollten, eigentlich hätte ich auch über unseren Namen erzählen können. Den Namen haben wir selbst eigentlich erfunden und beschreibt diese zwei Teile, Venture Capital und Product Engineering, also
Implementation,
IO steht heutzutage ein bisschen für diese technischen Startups. Genau, also man findet uns online auf unserer Webseite, da findet man auch ein bisschen Informationen, nicht so viele, aber einige Informationen über unsere Mission und was wir tun, auch das ganze Team und unsere offene Stelle, ne? Unbedingt darauf einen Blick werfen, es lohnt sich. Ansonsten sind wir ganz aktiv auch auf LinkedIn, wir haben da eine starke Präsenz und wir veröffentlichen ab und zu auch unsere Ideen, Themen, Posts. Wir machen auch bei internationalen Konferenzen Vorträge, im April war ich schon bei der Data Summit Innovation in Schweden, wo ich über unsere Data Science Reise in der Cloud erzählt habe. Ja.
Super. Ja, der Seite werde ich jetzt auch mal folgen. Klingt spannend. Ich bin jetzt auch ein Fan von
Sehr gut. Das freut mich.
Vent.io. Auch wenn ich wahrscheinlich auf meine eigene Karriereseite verweisen müsste, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Es klingt echt toll, was ihr macht und wie ihr das aufbaut. Und ja, zu guter Letzt hast du eine Empfehlung, eine Weiterempfehlung, einen Gast, den wir vielleicht einladen können zu unserem Podcast, der hier gut reinpassen würde?
Ja, auf jeden Fall. Ich hätte sogar zwei sehr, sehr interessante Personen, die sich auch in einem sozusagen in unterschiedlichen Stadien ihres Lebens oder beruflichen Lebens befinden. Der eine ist der Hakan Lofkali, der ist CTO bei einem kleinen Startup, Datacater, namens Datacater. Und die haben sich dem Thema Datenbewirtschaftungsprozesse und Verarbeitung gewidmet. Also sie wollen einfach das Thema Automatisierung der Datenbewirtschaftungsprozesse, sprich ETL und ELT, revolutionieren, indem sie über eine einfach zu bedienende Oberfläche allen die Möglichkeit geben, Datentransformationsprozesse zu entwickeln und mitzugestalten.
Spannend.
Und sie wollen damit auch diese ganze Prozess ein bisschen demokratisieren, wenn ich das nennen darf. Wir waren mal auch zusammen, gemeinsam Kollege bei der ING Bank. Ich habe ihn erlebt, ich weiß, wie gut er technisch ist und ich glaube, das ist das Richtige für ihn, dass er jetzt seinem Geschäftsführer dabei hilft, dieses Produkt wirklich auf die nächste
Sehr
Ebene zu
cool. Er ist
bringen.
auch CTO.
Der ist CTO, ja. Der ist
Spannend.
CTO von Datacater.
Sehr cool, danke.
Und die zweite Person, die ich gerne promote oder ja aufrufen würde, das ist Andreas Westendorf. Der ist der CTO von Emma, der Sleeping Company. Der ist ein sehr erfahrener CTO eigentlich. Der hat schon einige die technischen Bereiche von einigen Firmen mit aufgebaut. Der ist wirklich eine Maschine, würde ich sagen. Dem gucke ich einiges ab und der ist sehr aktiv auch in der Community da draußen. Erzählt viel von Strategie und von organisatorischen Themen und wie man es schafft, eigentlich etablierte Unternehmen wie die Emma, The Sleeping Company, jetzt auf die nächste Ebene der Digitalisierung zu bringen und wie man eine bestehende Mannschaft jetzt weiter sozusagen entwickeln kann. Und deswegen glaube ich, der wäre auch für diesen Podcast hier eine Bereicherung.
Super, auf jeden Fall ein toller Tipp. Vielen Dank dafür. In dem Sinne. sage ich erstmal danke an dich, Georges, dass du heute mit dabei warst. Hat echt Spaß gemacht und war super spannend.
Hat mich
Und
auch gefreut. Danke für die Einladung.
gerne, gerne. Und ich finde fast, wir sollten nochmal irgendwann eine zweite Folge drehen, weil wir haben das ganze Thema Venture Building und Venture Capital Unternehmen gar nicht groß besprochen. Auf jeden Fall super spannend. Und ja, für alle Zuhörer und Zuschauer auch vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sind wie immer zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen, bei Apple Podcasts, bei Spotify und mit Video auch auf YouTube, genauso wie auf der DVC-LinkedIn-Seite und bei Instagram. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Bis dann.